Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhof.
Servus.
Heute mit Antonia Schmidleitner, der Juniorchefin vom Litzelberger Keller in Seewalchen am Attersee.
Aber man wächst dann an der Aufgabe, so wie man auch nie vorstellen hat können, wie das ist, den Betrieb zu führen und ein Kind zu haben. Und jetzt, wo sie da ist, ist es das Natürlichste auf der Welt, dass sie da ist.
Gemeinsam mit ihrem Bruder führt sie das Gasthaus und Hotel in dritter Familiengeneration und schafft es, einen Bogen zwischen Tradition und frischen, modernen Ansätzen zu spannen.
Wir entwickeln uns sowieso immer weiter. Mein Bruder und ich sind jetzt nur nicht die Ältesten in der Branche. Und ich glaube, es ist einfach auch jedes Jahr machen komplett was anderes. Es ist für mich manchmal schon nervig, wenn ich mir denke, boah, wieso kann ich nicht einfach das Kochen vom letzten Jahr? Das war doch so einfach, aber in meinem Herzen, ich will einfach nicht.
Grüß dich, Peter.
Servus, Robert.
Na, kannst du bitte Steiner Robert sagen?
Warum eigentlich jetzt?
Ja, weil das alle hier so sagen. Du bist wer, wenn du hier Steiner Robert genannt wirst. Zuerst Nachname, dann Vorname.
Aber da haben wir eine Zeit gebraucht, zumindest bei dir, weil ich bin ja da aufgewachsen, ich war immer da, war immer in der Schule in Vöcklabruck Peter Zeitelhofer, aber sobald du im Salzkammer gut daheim bist, ist immer der Zeitelhofer Peter. Und jetzt bist du der Steiner Robert.
Jetzt haben wir es endlich geschafft. Herzlich willkommen.
Ich muss schon kurz erklären, warum wir das jetzt sagen.
Ja, sag's.
Weil ja du jetzt die Woche in New York warst.
Oh.
Und dann war ich im Hafen in Kammer und der Sigi, der Hafenwart, schöne Grüße gehen rauf, kommt zu mir her und sagt, wo ist denn der Steiner Robert? Der soll mir sein Boot außerheben. Sag ich, der kommt am Wochenende dann, keine Sorge. Aber jetzt hast du es geschafft, jetzt bist richtig angekommen im Salzkammergut.
Genau, der Zeitelhofer Peter und der Steiner Robert sind wieder mit einem neuen Salzkammergut-Podcast unterwegs. Und heute, da wollte ich schon immer einen Podcast machen.
Ja, ich freue mich auch total. Nämlich nicht nur, weil das Gebäude so toll ist, wo wir heute sind, sondern weil wir auch so einen tollen Gast haben.
Genau. Die Antonia Schmidleitner ist heute hier bei uns, beziehungsweise wir müssen es umdrehen. Wir sind bei ihr. Grüß dich, Antonia.
Es ist die Schmidleitner Toni.
Ah ja, richtig.
Ja, wollte ich auch jetzt mir beschweren. Ja, in Oberösterreich sagen wir das schon so.
Ist das bei dir auch so, oder?
Ja, ich schätze mal, es wird vom Hausnamen kommen. Man fragt normalerweise schon eher das erste, wo es mal dazugehört von der Familie und dann der Vorname. Ja.
Und machst du das mit deinen Gästen auch so?
Ich bin mit meinen Gästen meistens per Du. Die sind ja alle auf Urlaub bei mir.
Hey, wir müssen dir mal vorstellen, Antonia. Oder Toni, sagt man zu dir, gell?
Ja, ich auf beides.
Okay, also Antonia, Toni ist die Juniorchefin hier im Litzelberger Keller in Seewalchen am Attersee, ein Haus, das wahnsinnig viel Historie hat. Aber du bist jung, fresh, stehst in der Küche und schaffst es, und das sagen die Leute über dich, diesen Bogen zu spannen zwischen der Tradition des Hauses und absolut modernen Ansätzen. Und wir haben dich ein bisschen beobachtet, wir kennen uns ja schon seit Anfang des Sommers und du bist auf Instagram unterwegs, hast da ein Kochlabor eigentlich, probierst Sachen aus und wir haben gesagt, mit dir müssen wir unbedingt ein Gespräch haben, wir müssen da ein bisschen graben und schauen, was du da alles vorhast im Litzelberger Keller.
Aber keine Sorge, Schritt für Schritt, der Peter hat jetzt alles schon ganz kurz vorweggenommen, er macht das immer super mit dem Teasen. Wir fangen jetzt mal ganz von vorne an und leider nicht bei dir, wir kommen aber noch zu dir, sondern zur Historie des Hauses. Mhm. Den Litzelberger Keller kennt wirklich jeder, zumindest im Salzkammergut.
Würde ich auch sagen.
Das hoffe ich. Und wenn nicht, dann bitte kommt's vorbei.
Und das Ganze deshalb, weil es dieses Haus, auch wenn es nicht so ausgesehen hat, natürlich noch in dem Zustand seit dem 16. Jahrhundert besteht.
Das stimmt. Das Haus hat eine unglaublich lange Geschichte. Es fängt eben an im 16. Jahrhundert. Es heißt ja Litzelberger Keller. Das ist schon mal das erste Falsche eigentlich. Wer uns in Litzelberg sucht, der sucht vergeblich. Wir sind nämlich wirklich weit weg. Wir sind so 100 Meter weit von der Litzelberger Grenze. Aber technisch gesehen sind wir nicht in Litzelberg.
In Seewalchen.
Wir sind in Seewalchen am Attersee, genau. Nämlich, es hat eigentlich mit der Litzelberger Brauerei zum da, die es in der Form natürlich auch schon lange nicht mehr gibt. Das ist dann an die Zipferer Brauerei verkauft worden, dieses Recht. Aber natürlich in Litzelberg City Center, da war nicht genug Platz zum Bierlagern. Deswegen hat man bei uns unseren Keller ausgehoben. Der ist ja eigentlich, wenn man mal die zwei Keller von außen betrachtet, geht man mal beim Einergehen eine Stufe auf. Mhm. Ungewöhnlich. Das heißt, unser Erdgeschoss ist eigentlich der erste Stock. Unser Erdgeschoss geht nämlich hinten so in den Hang rein. Mhm. Und ja, da ist ein ganz altes Gewölbe. Da sind dann ebenerdig die Bierfässer reingerollt worden. Super. Deswegen auch voll lässig, weil man das Eis aus dem Attersee genommen hat, um dann zu kühlen. Mhm. Also das ist mal die Hauptgeschichte. Also als erstes ist mal der Keller gebaut worden. Und dann auch die Fahne vor unserem Haus hat eine super lange Historie. Nämlich, wenn die Fahne gehisst war, hat es geheißen, Bier gibt's. Ja, und natürlich überall, wo es dann ein Bier gibt, will man ein Bier trinken. Und wenn man ein Bier trinkt, kriegt man vielleicht ein bisschen einen Hunger. Und dann hat es ein bisschen ein Jausel gegeben. So ist dann schon die Gaststube entstanden. Wie wir letztens eben so ein Weinregal gemacht haben, wo man jetzt reinschauen kann im Gang, wo die Weine sind, sind wir draufgekommen, das ist eine Außenmauer. Also überall, wo man, wo es gegangen ist, hat man wieder ein bisschen mehr dran gebaut.
Was ich dich kurz fragen wollte, weil du gesagt hast, das Eis aus dem Attersee. Was für ein Eis? Es gibt doch schon lange kein Eis mehr am Attersee, oder? Selten.
Ja, aber ich glaube, früher war es wirklich
absolut.
So, man hat das Eis aus dem Winter irgendwie geschaut, dass man es im Frühling mitbringt, gell? Und dann hat man das Bier immer gekühlt. Das kenne ich zum Beispiel aus Salzburg, aus dem Eiskeller.
Ja, großartig. Ja. Also ich glaube, wir sollten auf den Punkt kommen, du hast es schon schön umschrieben, das Haus wurde immer erweitert. Das war eigentlich wirklich nur ein Bierlager, ein Keller. Aber ich glaube, so richtig berühmt wurde es 1916, 1917. Wer war da dran schuld? Du weißt das.
Ja, das wird die Zeit sein, wo der Gustav Klimt gekommen ist.
Ja. Wenn der Robert so fragt und ja, so ein Leuchten in den Augen hat, dann ist er immer irgendwie der Kultur auf der Spur und der Kunst, keine Sorge.
Also es geht um die Belle Epoque, da war Gustav Klimt hier in der Gegend und der war ja, was auch wenige nicht wissen, einer der ersten Motorbootbesitzer am Attersee und hat vom Motorboot aus, beziehungsweise teilweise wahrscheinlich auch vom Ruderboot aus, gibt's ja Fotos, Belege, hat er sich Motive gesucht. Und da hat er so ein kleines quadratisches Kartonplättchen gehabt mit einem quadratischen Loch in der Mitte und hat Motive gesucht. Und der Litzelberger Keller war eines seiner Motive, das er dann wirklich auch verwirklicht hat. Dieses Bild ist ja nicht berühmt. Es gibt ja auch, glaube ich, Litzelberg generell von ihm. Es gibt ja zwei Litzelberg-Gemälde. Und dieses Bild, glaube ich, war dann so richtig ein Auslöser, dass dieses Bild von eurem Haus gibt, oder?
Absolut. Es ist ein großes Privileg, dass es so ein schönes Kunstwerk von unserem Haus gibt. Und wir haben zum Glück auch eine 1:1 Kopie bekommen, nämlich das Original hängt im Leopold-Museum. Es zahlt sich nicht aus, bei uns einzubrechen. Wir haben leider kein Original. Aber wer will, in Wien im Leopold-Museum kann man sich das anschauen. Und wer bei uns in der Gegend ist, kann sich die 1:1 Kopie auch einmal anschauen.
Ich habe mich natürlich historisch ein bisschen schlau gemacht. Klimt hat das für die Familie Primavesi, das war eine befreundete Familie von ihm, gemalt und hat das dann sozusagen der Familie überlassen. Aber du wirst es nicht glauben, diese Familie hat es dann, nach vielen Generationen natürlich, 1997 versteigern lassen bei Sotheby's. Weißt du eigentlich, was das Bild gekostet hat?
Ja, das steht sogar auf unsere alten Speisekarten hinten drauf. Da steht die ganze Geschichte. Da sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Natürlich auf dieses besondere Kunstwerk, was 12, 13 Millionen Dollar dazu mal ist.
Genau, 13 Millionen, unglaublich. Und seitdem gehört das jemand Privatem. Man weiß auch nicht genau, wer das ist, aber das Tolle ist, er hat es wieder dem Leopold-Museum, wie du schon richtig gesagt hast, zur Verfügung gestellt und damit kann man sich jederzeit in Wien anschauen.
Ja, das ist voll cool. Wir haben es auch schon mal gesehen. Mhm. Sie war mal auf einer Ausstellung bei uns im Klimt-Zentrum. Genau. Und deswegen ist dann eben die 1:1-Kopie gemacht worden und das ist schon was ganz Besonderes.
Jetzt haben wir gehört, dass das Haus seit dem 16. Jahrhundert gibt, also wahnsinnig lang, da ist sehr viel passiert. Aber wenn du neue Gäste hast bei dir im Haus, im Hotel oder im Restaurant, was sind die Lieblingsgeschichten, die du da erzählst über diese Geschichte, über diese lange Historie?
Ja, bei uns im Gastzimmer, wo wir vorher drüben waren, da gibt es einen Tisch so um die Ecke. Mhm. Und das ist so das Klimtstüberl. Das ist nämlich deswegen, weil am Stammtisch früher waren die ganzen Großbauern, so die göttigen Leute, die wichtigen. Und dazu mal ist die Familie, die das geführt hat, die haben leider keine Kinder gekriegt, deswegen haben meine Großeltern das dann dazu mal kaufen können. Die waren recht nette Leute. Und die haben trotzdem diesen komischen, anzogenen Künstlertypen auch einer lassen.
Den Waldschrat.
Ja, genau.
Ja. Aber die Frau Dostmann hat es gesagt.
Aber die feine Gesellschaft wollte diesen Typen dann trotzdem nicht sehen. Und deswegen hat es ihn ums Eck gesetzt. Oder es gibt ein anderes Zimmer auch noch, aber meistens ist er um das Eck gesessen. Und das ist jetzt eben schon ein sehr besonderes Eck. Es ist ein bisschen privater, da hängen jetzt auch Bilder mit so Unterschriften von verschiedenen Berühmtheiten, die mal da waren. Und das ist schon immer diese Gastfreundschaft, die man trotzdem hoffentlich so weitertragen kann, dass egal wenn man ein bisschen mal ausgefallener ausschaut oder mal was anderes macht mit seinem Leben, dass man trotzdem hoffentlich immer einen Platz finden.
Man kann im Litzelberger Keller kommen, man wird halt ein bisschen versteckt, hast du es, oder?
Ja, versteckt wird man heutzutage hoffentlich nicht mehr.
Aber du weißt schon, dass das in der offiziellen Biografie von Klimt sogar tatsächlich vorkommt, nämlich dass eben die Bevölkerung aus Seewalchen und Schörfling ihm ja ein bisschen komisch beäugt haben. Und dann haben sie ihn aber ganz gern gehabt, weil er wahnsinnig trinkfest war.
Ja. Ja. Und das wahrscheinlich im Litzelberger Keller. Deswegen habt ihr natürlich einen Anteil dran. Aber jetzt muss ich dich was fragen. Weißt du eigentlich, wer die erste Familie war, die dieses Haus zum Gasthaus gemacht hat?
Das weiß ich jetzt nicht auswendig.
Kann es sein, dass das die Familie Kreuz war, oder?
Nein, die Familie Kreuz haben es auch schon gekauft von einer Familie Langmann. Aha. Die haben eben dieses Haus zur Zeit von Klimt circa gehabt. Und die haben leider beide Familien keine Kinder gehabt und somit ist es immer weiter verkauft worden. Und eigentlich sind meine Großeltern dann die Ersten, die schon mit Tochter das Haus gekauft haben. Und wir sind jetzt die Ersten, die wirklich da schon auf die Welt gekommen sind und von Tag 1 eigentlich da sind im Haus.
Aber das hat ja wahnsinnig viel Mut erfordert damals, oder? Dass man sowas kauft. Du hast mir im Vorgespräch einmal erzählt, dass eben deine Mutterschaft der Welt war. Und du gehst einfach daher, kaufst ein Gebäude und machst ein Gasthaus draus. Das ist schon irre, oder?
Ja, absolut. Also diese Mut, sie haben sich eigentlich eh selber auch nicht drüber traut. Es ist alles, wie es entsteht, richtige Zeit, richtiger Ort. Ein Freund hat, sie waren da damals eingemietet in Attersee beim Kirchenwirt. Und haben dort eine Geburtstagsfeier gemacht für einen Leo. Der ist noch lange Zeit gekommen, ist leider mittlerweile verstorben. Aber der hat seinen Geburtstag gefeiert. Und da war der Herr Kreuz eingeladen, der Vorbesitzer. Und der ist dann in die Küche gegangen und hat gesagt, Hermann, ihr habt gehört, ihr sucht was zum Kaufen.
Okay.
Ich hab was. Kommt doch einmal vorbei. Und meine Großeltern haben sich als Erster gar nicht traut zum Hergehen. Die haben sich gesagt, das ist viel zu teuer, das kann man sowieso nicht leisten. Riesengroß, super Lage. Das ist unmöglich. Und dann trotzdem, die Neige war einmal da. Haben nichts gesagt, sondern sind einfach gekommen. Haben sie ins Gastzimmer gesetzt und sind einfach mal essen gegangen. Und dann hat der Herr Kreuz das natürlich trotzdem mitgekriegt, weil wir so groß sind wir jetzt nicht mehr, merkt die Gäste schon. Hat sich dann gleich hingesetzt und gesagt, ja, ich zeig's euch einmal. Mhm. Und so ist dann eins ins andere gekommen. Und ja, so haben sie dann doch einen Weg gemeinsam gefunden, das zu machen. Und der Herr Kreuz hat auch noch sein Lebtag lang bei uns gewohnt. Den kenne ich auch noch, der hat uns dann immer Schokolade geschenkt und so. Mhm. Ganz anderer. Ja, aber durch den sind wir zu dem gekommen, sonst wäre das nie möglich gewesen.
Ich habe heute in der Recherche eine wunderschöne Geschichte von Franz Kreuz gelesen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und zwar ging es da darum, dass sich ein deutscher Gast einmal bei ihm aufgeregt hat, dass er auf der Speisekarte Zwetschgenknödel mit Gustav geschrieben hat. Also Zwetschge mit Gustav. Und der Deutsche hat gesagt, entschuldigen Sie bitte, Zwetschge schreibt man doch mit Konrad, also mit K. Und daraufhin hat dann der Franz Kreuz nicht gewusst, was er tun soll und hat den berühmten Dichter Franz Karl Kinski, der hier daneben gewohnt hat, der von Hatschi Pratschi Luftballon, geholt und hat gesagt, du Schriftsteller, du kennst dich aus, wie schreibt man es denn? Und der Kinski hat was sehr Cleveres gesagt, der hat gesagt, kommt drauf an, wie die Zwetschgen benannt ist. Ist es eine weiche Zwetschgen, schreibt man es mit G, ist er harte Zwetschgen, schreibt man es mit K. Kanntest du die Geschichte?
Nein, aber wirklich? Dass die Zwetschge auch so verschiedene Aggregatzustände hat, das ist sehr lustig.
Bei uns war das dann so, wir haben uns dann tatsächlich einmal 20 Minuten mit der Zwetschge oder mit der Zwetschke auseinandergesetzt und wissen jetzt alles drüber. Also das ist gar nicht so einfach, ist eine Pflaume, aber jetzt wissen wir es einfach.
Eine Unterart, genau. Hast du die noch auf der Speisekarte eigentlich?
Haben wir gerade nicht, aber wir haben eine Dame, für die mache ich das schon immer sehr speziell. Ja, nein, ich mag's voll gern, die Zwetschgenknödel mit G bei mir. Ich finde schon, man darf in Österreich schon die österreichischen Ausdrücke haben und da sind wir schon stolz drauf auch.
Jetzt hast du gesagt, der Mut war schon groß bei deinen Großeltern, die Angst natürlich auch, sie haben es toll gemacht, sie sind legendäre Wirtsleute geworden. Der Litzelberger Keller war auch bei mir im Aufwachsen schon in den 80ern, 90ern immer ein Name. Weißt du, meine Eltern sind gern hergegangen, wenn sie Hochzeitstag gehabt haben und so weiter. Hast du über diesen Mut und über dieses Wagnis mit deinen Großeltern einmal gesprochen? Hast du ihnen einmal gesagt, dass du ihnen dankbar bist, dass das gibt jetzt so für diese Familie?
Absolut. Also meine Großeltern, wir sehen uns fast jeden Tag. Also unsere Familie, wir haben so ein Glück miteinander. Wir sind alle, meine Oma sagt immer, in Zufußdistanz. Meine Oma geht jeden Tag mit meiner Tochter jetzt spazieren, eine Stunde lang. Einfach, dass ich mal einkaufen gehen kann, dass ich alles rundherum mache. Und ich sage das schon oft genug hoffentlich, und wenn nicht, dann mag ich es hiermit nur mal sagen, wie dankbar ich nicht nur für das bin, was sie schon gemacht haben, sondern wie jeder Tag so schön ist miteinander, dass wir das einfach so wunderschön miteinander machen können. Aber natürlich, man sagt es vielleicht manchmal nicht so direkt, aber sie sagt dann einmal, sie findet es so schön, wenn sie ein Interview von mir liest oder vielleicht auch den Podcast jetzt hört.
Hoffentlich.
Dass sie das so klasse findet, dass sie das schon zu schätzen weiß, und ich hoffe, das weiß sie wirklich, wie cool das ist, dass sie das dazu mal gewagt haben.
Jetzt hast du das in einem Nebensatz sehr leise fallen lassen. Du bist ja blutjung und hast auch schon eine Tochter.
Genau, ich habe jetzt eine 7 Monate alte Tochter, die Valerie. Es ist voll die Gaudi mit ihr. Sie ist genau das nächste Wirtshauskind schon wieder. Während wir zum Mittag manchmal aufsperren für irgendeine Feier und mein Partner ist gerade noch in der Arbeit, dann ist Reisegitterbett mitten in der Küche und spielt halt dort. Ja, es ist voll die Gaudi mit ihr.
Ist das bei dir auch so gewesen? Warst du auch Wirtshausmädel?
Absolut. Ja. Meine Großeltern haben damals noch das Wirtshaus geführt, wie ich klar war. Aber damals schon haben wir immer einen Oma-Tag gehabt, am Mittwoch. Und dann sind wir immer da gewesen und kann ich mich erinnern, meine Oma hat die allerbesten Butternudeln gemacht. Und das, obwohl meine Oma eigentlich überhaupt nicht kocht. Sie hat halt die von meinem Opa immer warm gemacht und die sind aber perfekt gewesen. Ich weiß heute noch, wie die schmecken.
Was macht so ein Ort aus? Ist es der Geruch? Sind es die Leute, die da drinnen sind? Was ist für dich so wirklich die Seele von dem Haus? Bevor wir jetzt dann zu dir kommen, die letzte Quintessenzfrage, was das Gebäude betrifft.
Boah, das ist eigentlich eine schwierige Frage. Wahrscheinlich nämlich, weil alles so zusammenspielt. Wenn ich sagen würde, es liegt an den Leuten, würde es dem Haus nicht wert sein, weil die Leute ändern sich ja immer wieder. Aber es ist wahrscheinlich auch die Einstellung, wie die Leute mit dem Haus umgehen. Weil, wie wir vorher schon mal geredet haben, das Haus ist alt. An dem können wir nichts ändern und wollen das aber auch nicht ändern. Wir haben eine alte Holzvertäfelung und wenn man die Stufen aufgeht, dann knackst die Stufen. Mhm. Und wenn man das nicht mag, sondern lieber in einem Hotelzimmer wohnt, was ganz modern ist und alles perfekt ist, dann sind wir vielleicht nicht das Richtige. Wir sind ein Familienbetrieb, wir sind ein altes Hotel und dazu stehen wir voll.
Bevor wir wirklich jetzt gleich wechseln, aber trotzdem noch etwas. Du hältst ja allen Gästen die Türen offen hier. Trotzdem muss ich sagen, ich finde das super, dass zum Beispiel uralte Autogrammkarten hier in einer Ecke des Gastzimmers hängen, wo Franz Welser-Möst, Peter Weck, Erika Bluha, alle hier unterschrieben haben, wie sie hier waren schon. Also du interessierst dich teilweise wahrscheinlich gar nicht für so Prominente aus ein bisschen vergangenen Zeiten. Aber trotzdem seid ihr so und habt es hier aus Respekt sozusagen wahrscheinlich auch zu den Großeltern und den Vorfahren hier noch ausgestellt, oder?
Ja, absolut. Also die Autogrammkarten waren dort schon, so lange ich denken kann eigentlich. Und wenn jetzt mir theoretisch eine gibt, dann würde ich die wahrscheinlich ja wieder aufhängen. Nur das hat sich ein bisschen aufgehört. Einfach der Status der Prominenz hat sich ein bisschen geändert. Mhm. Bei uns ist man eben, wie gesagt, schon im Urlaub. Da will man auch vielleicht nicht so unbedingt erkannt werden. Und ja, wie gesagt, wenn man wer eine gibt, dann hänge ich schon auf. Also kommt's vorbei.
Also ich weiß aus erster Hand, Robert hat immer in seinem Rucksack Autogrammkarten. Scheiße, wollte er so wie das Mikrofon wegziehen.
Absolut. Jetzt machen wir einen Themenwechsel.
Nein, ich würde trotzdem nur zu der Stube drüben. Ist das für dich absolut unantastbar, wie diese Räumlichkeiten sind? Oder hast du schon ein bisschen so das Gefühl, dass in jeder Amtszeit, was denn in jeder Legacy, dass man schon seine eigene Note dann auch reinbringen sollte?
Wobei, ich habe das schon vorher zu dir gesagt im Vorgespräch, ich fand einen Satz in einem Zeitungsartikel über dich gut, dass da stand, das ist der eigen auferlegte Denkmalschutz von der Stube, oder?
Absolut. Also wir verwirklichen uns in so vielen Ecken und das Haus ist so groß. Ich sage niemals nie, aber im Moment, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da was ändern, wenn es nicht notwendig wird. Weil die Vorhänge sind handbedruckt von einer 70-jährigen Dame, die immer nur mit Kaffee und Kuchen zu sein haben dürfen. Die Holzvertäfelung ist durch hunderte Jahre von Bobsche perfekt
geformt.
Genau. Es ist perfekt, wie es ist. Genau.
Stimmt, das ist wirklich schön. Wir haben auch gesagt, uns taugt's, also wir sind jetzt zum ersten Mal richtig winterlich sozusagen hier unterwegs und wir finden es extrem nett im Herbst, im Winter, weil die Stuben einfach so gemütlich ist.
Absolut, also die Gemütlichkeit ist bei euch so groß. Ich glaube, im Sommer ist es herrlich draußen sitzen, den See sehen, aber im Winter in so einer Stube sitzen ist eigentlich schon Gastlichkeit und Gemütlichkeit pur. Du bist hier aufgewachsen. Ja, ihr habt es, glaube ich, nicht immer hier im Gebäude gelebt, aber in Fußgehreichweite hast du gesagt. Hast du immer gewusst, dass du die nächste Generation sein wirst, die das weiterführt? War das für dich ganz klar, dass du in diese Fußstapfen der Großeltern und der Eltern da treten möchtest?
Blöd gesagt, ja, eigentlich ja. Schon. Mhm. Ja, ich bin da damals mit 14 schon in die Tourismusschule gegangen. Und das war für mich eigentlich nie so die Frage, ob ich das mache oder nicht. Es war eher die Frage, welche Tourismusschule. Ich habe mir ein paar verschiedene angeschaut. Ja.
Welches waren?
Ich war in Glessheim in Salzburg. Mhm. Größtenteils, weil ich nicht so gut Auto fahren kann und noch vor die Schlesmer schlecht waren.
Dieses Weißenbach da, gell?
Ja, Mann, das ist eine doofe Kurve.
Ist das besser geworden?
Ja, seid ihr selber vorschauen. Okay,
so, aber auch sympathisch, oder?
Ja, absolut. Du und was denn? Es ist so, man kriegt ja das immer so mit. Man beäugt ja immer die Lokale in der Gegend und man schaut immer wieder mal her, geht essen und so weiter. Und wir haben jetzt nicht auch den absoluten Überfluss. Und der Litzelberger Keller war immer ein Thema. Und plötzlich gab's dieses Pop-up-Restaurant. Soul hat das damals geheißen und wir haben uns ja nicht gekannt, aber man hat immer gewusst, die Jungen, die nächste Generation vom Litzelberger Keller, die machen den Sommer über mit Freunden ein Pop-up. Wie ist es dazu gekommen? Soul war der Name damals.
Genau. Also eigentlich angefangen hatte ich schon ein paar Jahre davor. Nämlich, ihr und zwei Freunde haben unsere Diplomarbeit für die Schule eben geschrieben. Und das war da zum Beispiel schon der Entwurf für in dem Fall Fine Dining Restaurant, so weit sind wir dann jetzt nicht gegangen. Das cool, aber modern und nicht so jetzt mit Kaviar und diese ganzen Sachen, sondern eher bodenständiger ist. Und in diesem Verbund sind wir dann immer wieder auf die Idee gekommen, machen wir doch mal was. Und dann hat man halt mal so einen Suchagenten auf Willhaben und sucht halt in Salzburg so verschiedene Sachen. Und dann habe ich mich immer aufgeregt bei meinen Eltern und habe gesagt, es ist schlimm, du findest nichts. Wenn du was findest, ist es unglaublich teuer, hat keine Betriebsstättengenehmigung, alle diese Sachen. Und irgendwann haben sie gesagt, ja, wir haben ein Wirtshaus, mach das halt da. Mhm. Und dann waren auch die ganzen positiven Aspekte, wie dass wir mal ein bisschen unter diesen Fittichen von meinen Eltern uns auch nicht selbstständig machen müssen. Es ist mal nicht dieses von Grund auf, man muss jetzt keine Küche einrichten, sondern wir können einmal wirklich oberflächlich bisschen rein, an Zeh reinhalten ins Pool der Selbstständigkeit. Ja, und so haben wir das dann gemacht, haben dann nur einen dazugeholt und das war voll cool. Da war ich da zumindest im Service, haben zwei voll coole in der Küche gehabt, Moritz und die Eva. Ja, war ein richtig cooler Sommer. Der David war noch dabei, mein Bruder, der Lorenz, seitdem auch dabei im Haus. Ja, und da haben wir ein bisschen experimentiert das erste Mal.
Aber war das deine Kreativität, das Team zusammenzusuchen und diese Idee von, ich mache jetzt was Traditionelles, aber das innovativ?
Also in dem Sommer, muss ich sagen, war ich im Service und war sehr, sehr froh. Moritz und Eva sind sehr geniale Köche, finde ich. Die haben da zum Beispiel absolute Freiheit gekriegt, dass sie alles machen können in der Karte. Der Moritz ist ein bisschen ein Gestörter, muss man sagen. Sorry, Moritz, wenn du das hörst. Der hat sich ja einen riesen Schamottplatten-Ofen gekauft. Wir haben jeden Tag säckeweise Kohle gekauft. Und in der Küche hat es geraucht. Und voll brutal. Da haben wir ganze Wachteln gehabt mit den Füßen nach oben. Da haben wir echt, echt coole Sachen gemacht, finde ich. Und ja, die sind mittlerweile auch selbstständig. Die Eva hat in Graz das Kabuff. Und der Moritz hat ein Pop-up gehabt in Berlin. Ja, absolut cool. Und da ist diese Kreativität gekommen von mir, mehr dieses Teambuilding und ja, dieses Rundherum dann. Und seitdem ist dann erstes Jahr danach, dass ich die Küche mache.
Alles klar. Aber das war doch ein großes Experiment. Jetzt haben wir aber einen schönen Sprung gemacht, weil was du noch nicht erzählt hast, wo hast du eigentlich deine Lehrjahre verbracht?
Ja, wie gesagt, ich war in Salzburg in Glessheim. Kann ich aus Tourismusschule auch absolut empfehlen. Die dauert 5 Jahre. Mit der Matura abgeschlossen und habe da auch ein paar verschiedene Praktika gemacht. Kann ich mich auch nur bedanken bei der Schule, dass sie eigentlich so jung dazu zwingen, ein bisschen herumzukommen, weil das ist in der Gastronomie sowas Übliches, so ein bisschen herumzuspringen und verschiedene Sachen zu sehen, was vielleicht im späteren Leben nicht mehr ganz so leicht ist oder man sich mal selber dazu aufraffen muss. Und so ist es eigentlich ganz normal. Und da sieht man mal Service, ich war mal in der Rezeption und dann eigentlich was dann schon klar, da war ich dann zweimal ja in der Küche, einmal in Felden. Das war auch richtig cool. Große Küche, 200-300 Sitzplätze, da ist voll so gegangen. Und ein Jahr war ich mal in einem 2-Michelin-Sternhaus in Cambridge. Das war auch richtig cool, heißt Midsummerhaus. da bin ich durch einen Lehrer hingekommen. Ja, und uns da vermittelt, das war einfach dieser Funke, einfach auch diese Gastfreundschaft, die auch die Lehrer einfach haben, weil alle sie gegenseitig weiterbringen wollen. Und das war voll cool. Da habe ich auch wieder ganz, ganz neue Sachen gesehen, die ich davor noch nie gesehen habe. Und ja, ganz anderer Eindruck wieder.
Und danach von Cambridge, du hast mir erzählt, du wolltest eigentlich dort bleiben, hast aber dann nur mehr in die Schule müssen. Aber dann bist wirklich nach Hause gegangen, hast das Soul aufgemacht mit deinen Freunden. Wahrscheinlich hat es ein bisschen Zwischenstationen gegeben. Im ersten Jahr, wie ist dann weitergegangen im zweiten Jahr? Du bist dann schon in der Küche gestanden.
Stimmt, genau. Also wir haben, dadurch, dass unsere Freunde dann leider selbstständig gemacht haben, sind die dann nicht ein zweites Jahr zurückgekommen und haben dann andere Freunde wieder akquiriert und haben dann mit Moritz, der war das erste Jahr, mit dem Thomas und mit Marcel zusammengearbeitet. Mhm. Das war auch richtig cool. Der war in der Küche und mein Bruder war auch wieder im Betrieb, der war im Service dann. Und ja, da war dann das erste Mal, dass dann ich die Regie gehabt habe. Mit Marcel waren wir in der Küche. Das war richtig cool. Da haben wir dann auch das erste Mal einfach so ein bisschen experimentiert. Und
was
schon langsam.
Was hast du wirklich gekocht? In welche Richtung zumindest?
Ja, da haben wir, was haben wir da auf der Karte gehabt? Durakrone weiß ich noch mit Trüffel und so einem Selleriepüree. Das war richtig gut. Das weiß ich jetzt noch. So Entensuppen und einfach so ein bisschen experimentiert mit den Sachen, die wir gehabt haben. Wir haben das erste Mal Saibling aus Filet auf der Karte gehabt. Da haben wir viel Saiblinge filetiert. Da muss ich echt meinem Papa noch voll danken. Der hat in der Früh teilweise schon filetiert beim Frühstück. Und ich komme dann rein irgendwann 2 oder 3 am Nachmittag, eine Stunde früher wie normal, weil ich dachte, ach, lecker, ganze Fisch, den muss ich noch filetieren. Und dann komme ich, mache die Lade auf, immer rausschnappen und ist schon alles filetiert, wow, und zupft gewesen. Also da sieht man wieder einfach, ja.
Die Erfahrung, gell? Die unterstützt.
Ja. Für einen da ist eh noch die Hälfte, was ich brauche. Und schöner ist auch noch.
Sag mal, wie hat der Attersee und das Salzkammergut dann auf diese Pop-Ups reagiert? Ist das, gerade in so einem traditionellen Haus, ist das dann etwas, wo die Leute so ein bisschen vorsichtig drauf schielen? Oder hast du das Gefühl gehabt, das ist genau das, was diese Region gebraucht hat?
Ja, ich muss echt sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht gewesen von dieser Region, wie cool alle das aufgenommen haben. Man muss auch sagen, wir haben das ein bisschen leid gemacht. Wir haben ja dann 7 Tage offen im Sommer, mhm, und ein Tag war der Classic Day. Mhm. Das war der Mittwoch, dazu mal, ist mittlerweile der Donnerstag, wo wir sagen, da gibt's nur die alten Karten. Da hat's eine kleine Karten gegeben, da haben meine Eltern gekocht, damit wir mal frei haben können am Antag. Und das war richtig cool. Und das war vielleicht auch so ein bisschen dieses, wie sagt man, der eine Finger nur, den man den Gästen reicht, so, keine Sorge, wir vergessen eigentlich nicht. Genau, wir haben die Speisekarte ganz transparent online gestellt. Wir haben uns gedacht, wir wollen die Leute auch nicht vor den Kopf stoßen, dass sie gar nicht wissen, was sie erwarten. Und eben auch mit den Infos, dass am Mittwoch andere Karten gibt.
Dass wieder die als Vorderen in der Küche stehen und im Service wahrscheinlich auch. Jetzt schwingt bei mir die ganze Zeit was mit. Deine Eltern haben dann gesagt, mach's doch bei uns zu Hause im Litzelberger Keller. War da nie irgendwie die Angst, dass der Ruf zumindest teilweise so ein bisschen beschädigt wird durch diesen Pop-Up, durch dieses Experimentieren und Neues ausprobieren?
Genau deswegen haben wir es ja auch so vermarktet als Pop-Up. Ah, okay. Als Soul, damit man wirklich weiß, das ist jetzt nicht der Litzelberger Keller. Mhm. Weil wahrscheinlich auch von meinen Eltern die Angst war oder auch von mir, dass das einfach, egal was in diesem Jahr passiert, gerade in dem ersten Jahr, wo wir nicht gewusst haben, was passiert, das ist Soul. Mhm. Das ist jetzt was anderes. Das ist auch jetzt nicht mehr so, wie es früher war. Wir haben wieder komplett andere Sachen und ganz anderes Team. Und von dem her war ich sehr, sehr happy, dass es dieses Soul gegeben hat, mhm, und es einfach so mit abgeschlossen ist und ja, man einfach diese Kreativität mittlerweile freien Lauf lassen kann. Mhm.
Aber wie viel Soul steckt jetzt nur in deinem Litzelberger Keller?
Ja, es ist schwierig. Also wenn ich das immer so interpretieren kann, die Frage, wir entwickeln uns sowieso immer weiter. Mein Bruder und ich sind jetzt nur nicht die Ältesten in der Branche. Und ich glaube, es ist einfach jedes Jahr machen wir komplett was anderes. Es ist für mich manchmal schon nervig, wenn ich mir denke, boah, wieso kann ich nicht einfach das Kochen vom letzten Jahr? Das war doch so einfach, aber in meinem Herzen, ich will einfach nicht. Ja. Ich will wieder was Neues. Und dann kommen die Gäste wieder, ma, kannst du nicht, kann ich auch die Pokéball mal wieder machen? Und dann denke ich mir, ja, ich mach's voll gern. Aber dann denke ich mir wieder so, ja, irgendwie will ich da wieder das Nächste machen. Vielleicht komme ich ja wieder mehr zu dem, dass ich dann wieder Interesse habe, wieder die alten Sachen nur besser aufzuarbeiten. Aber im Moment taugt mir dieses Herumspringen vielleicht ein bisschen. Und genau, das taugt mir, dass man es einfach machen kann bei uns.
Aber sag einmal, in diesem Soul-Prozess hat es dann irgendwann den Punkt gegeben, wo du gemerkt hast, jetzt sind wir bereit, du und dein Bruder?
Nein, absolut nicht.
Aber wie ist das dann gekommen?
Ich glaube, bei solchen Sachen, es gibt so ein Zitat, das habe ich jetzt online mal gelesen, ich weiß nicht, von wem es ist, das ist Do It Scared. Also,
ja, if you can't beat the fear, do genau. It scared, ja.
Also auch wenn man Angst hat, man muss einfach mal durchziehen. Und da ist auch ganz gut, dass meine Eltern uns so viel Freiheiten gelassen haben und wie sie das dann gesagt haben, ich so, ja, okay, machen wir. Dann war es eigentlich schon fix. Und dann war ich so, ui, was habe ich, auf was habe ich erst eingelassen? Ja, und von dem her, ich glaube, für solche Sachen ist man nie wirklich bereit, aber man wächst dann an der Aufgabe. So wie man auch nie vorstellen habe können, wie das ist, den Betrieb zu führen und ein Kind zu haben. Und jetzt, wo sie da ist, ist es das Natürlichste auf der Welt, dass sie da ist. Also, ja, du wirst gern.
Du wirst gern.
Aber insofern, Toni, echt Respekt vor deinen Entscheidungen. Du warst da in jungen Jahren schon sehr, sehr mutig, solche Dinge anzugehen und zu machen. Und ich glaube, es braucht es auch, gerade bei uns im Salzkammergut am Mölln, wieder was ganz was Neues zu bringen und das zu versuchen. Es war natürlich sehr clever mit dem Namen. Was war von deinen Vorfahren, von den zwei Generationen davor, du bist jetzt die dritte Generation, was waren da die, ich sage jetzt mal, das klingt nämlich, hat alles so nett geklungen, ja, sie haben mich das machen lassen und haben das auch vorgeschlagen, macht das bei uns, aber was waren so die Auflagen, wo sie gesagt haben, das bitte nicht oder gab es irgendwelche Einschränkungen oder haben sie wirklich gesagt, mach?
Überleg gerade. Also von der Karten her haben sie uns eigentlich wirklich nie eingeschränkt. Vielleicht eher, zum Beispiel, wir haben dann einmal angefangen, dass wir ganz viel Orange-Wein und ganz viel Natural-Wein auf die Karten nehmen. Und da haben sie immer nur gesagt, ui, pass aber auf, wie tun wir uns das nicht verkauft? Was tun wir dann damit? Weil das ist jetzt nicht wie ein Stück Fleisch, was ich kaufe, sondern da geht es ja wirklich dann um finanzielle Investitionen auch. Und dann haben wir gedacht, okay, eigentlich habt ihr recht, sie wollen ja auch nur das Beste für uns. Und dann war ich da mit Weinskandal von Wien in Kontakt und habe gesagt, hey Leute, so ist die Situation. Ich weiß nicht, wie sie verkauft. Und wenn ihr an euer Produkt glaubt, wie wäre es, wenn wir es so machen? Und kauft es. Ich habe es einem Voraus gezahlt, also es war nicht auf Kommission. Aber was ist am Ende vom Jahr, wenn es überbleibt? Wir haben einen super Weinkeller. Es ist sicher, dass der gut gelagert wird, aber dürft ihr es euch zurückbringen? Dann haben die gesagt, ja, können wir machen. Und genau deswegen haben wir uns drüber getraut, haben voll viel aufgenommen und voll viel probiert. Und ich war voll positiv überrascht, wie gut es dann angekommen ist. Das Demeter-Zertifizierte, die Bio-Weine, wie wichtig das auch die Leute dann doch auch war. Und wie überrascht sie waren, dass wir sowas haben am Land. Und ja, wir haben zwar ein paar Weine dann noch zurückgebracht, aber echt nicht viel. Und wir haben einige Male nachbestellt. Das war richtig, richtig cool.
Aber ist das ein bisschen auch das Steckenpferd von deinem Bruder, die Weine?
Ja, ich glaube, er ist genau wie ich gerade so in dieser Findungsphase, er ist 2 Jahre jünger als ich und ich glaube, er ist viel am Herumprobieren, was genau sein Ding ist gerade, von dem er will ihm da gar nicht zu viel in den Mund legen, weil er eben auch genau diese Findungsphase macht und er ist ja nämlich nicht in der Tourismusschule gegangen, er hat in der Metallbranche angefangen, hat Flugzeugteile gemacht und tut voll gern Autoschrauben und ist jetzt eben seit dem Pop-Up Soul das erste Jahr dabei gewesen. Und ja, seitdem trotzdem bei uns immer im Service dabei. Es ist ja super, dass er dabei ist, weil er ist genau das, was mir vielleicht ein bisschen schwieriger fällt. Ich ziehe mich voll gern zurück in die Küche, mache da so mein Ding und komme dann schnell aus, rede mit allen kurz. Aber er mag dieses, er ist ja das Soziale. Ja. Er ist sehr charmant und kann das sehr gut und kann er dann diese Sachen, die ich mache, vielleicht nur besser verkaufen wie ich. Weil, wie gesagt, ich habe was gemacht, ich habe dann damit abgeschlossen und für mich in meinem Kopf ist schon wieder, ob es nicht cool. Weil wenn ich das mache, dann kann das doch nicht cool sein. Und er verkauft es dann ein bisschen besser und erklärt, was ich mache und meine Gedanken dahinter besser wie ich manchmal selber.
Also ich glaube, der Familienbetrieb ist voll die Stärke.
Ja, unbedingt. Was glaubst du? Wir haben es ja heute erlebt. Wir haben ja ein Essen bei dir bzw. bei euch. Dein Bruder ist ein fantastischer Gastgeber, genauso wie deine Mutter, die heute da war. Und du warst mit dem Papa in der Küche und auch das war fantastisch, also das funktioniert. Sag mal, du sprichst immer wieder diesen Familienbetrieb an, als Stärke und so weiter. Aber wie gelingt so ein Spagat zwischen Betrieb und Familie, zwischen Arbeit und Privatleben? Oder ist es alles Arbeit?
Naja, bei uns ist es einfach alles komplett miteinander verstrickt. Also wir treffen uns zum Beispiel jeden Tag zum Frühstücken, zumindest ich, die Valerie, und kommen runter, entweder in den Betrieb zum Frühstücken und ich esse hin und wieder, wenn wir kein Frühstück haben, zu meinen Eltern privat. Und dann tun wir mal gemeinsam frühstücken. Und natürlich, die Gesprächsthemen sind von bis. Mhm. Es ist auf der einen Seite privat, auf der anderen Seite ist es wieder geschäftlich. Und es ist so schwierig zum Trennen, wenn wir nach Vöcklabruck fahren, was wirklich von uns keine große Strecken ist. Dann wird schon wieder geplant, man könnte doch nur zum Wedel fahren, weil wir brauchen doch, keine Ahnung, das und das Lebensmittel noch. Oder wenn du zum Obi fährst, nimm das mit, wir sind ja halbe Handwerker auch, wir brauchen nur Silikon und das brauchen wir. Das ist irgendwie, ja, man muss diese Art von Leben, glaube ich, mögen. Ich mag es sehr gern, dass man halt immer irgendwas am Macheln hat. Genau. Und mein Bruder ist jetzt auch gerade vom Urlaub zurückgekommen, muss ich schnell seine Aussage von heute erzählen. Und er hat sich gedacht, nach so einem Sommer, irgendwann einmal ist man natürlich ein bisschen müde. Mhm. Sagt er, er ist jetzt froh, dass er mal 2 Wochen nichts hört. Er war jetzt wirklich weg und wir haben ihn auch hoffentlich nicht so viel belastet mit irgendwelchen Fragen. Mhm. Und er ist dann zurückgekommen und hat sich gedacht, ja, er ist jetzt doch froh, dass er wieder die Leute hat, dass er wieder dieses Reden hat mit den Leuten. Es ist ja für uns voll interessant, nämlich nicht nur wir erzählen die Gäste, sondern wir erfahren ja so viel von den Gästen, was in der Gegend tut. Gerade im Sommer, wenn wir vielleicht nicht so viel rauskommen, da haben wir die nettesten Gäste, die einen sind nur kulturell unterwegs und die anderen in diese Richtung. Man wächst dann auch so viel von den Gästen, weil man seinen Horizont erweitert irgendwie. Mhm.
Aber das klingt ja nach absoluter Harmonie. Der Bruder kommt heim nach 2 Wochen und ist schon wieder wahnsinnig glücklich, dass er mit dir den Betrieb leiten kann. Also überspitzt natürlich, gell? Aber habt ihr euch wirklich immer lieb oder gibt es da schon eine Reiberei?
Also wenn wir neue Mitarbeiter einstellen, muss ich immer gleich dazu sagen, so wie ich und der Lo miteinander reden, so redet man nur miteinander. Okay. Wir sind Geschwister und wir können streiten, sehr viel, aber wir können auch schnell verzeihen, glaube ich. Meine Oma hat immer gesagt, such dir einen Partner, der Schwester hat, weil man lernt, miteinander zu streiten. Es ist auf der einen Seite voll wichtig, dass man Sachen anspricht, die einem stören. Also man muss auch streiten, immer Streit zu vermeiden, ist auch nicht das Richtige. Auf der anderen Seite, man muss verzeihen können. Wenn man jetzt voll grantig ist, 3 Wochen lang, das bringt uns alle nichts.
Das stimmt.
Also da lohnt ihr sind manchmal nicht so die Nettesten zusammen, aber wir kriegen das schon hin.
Du hast keine Schwester, Robert, gell? Ich schon. Grüße gehen raus, Eva. Also merkst du das, dass ich ein bisschen der Sozialere bin von uns zwei?
Bist du, da fischst du gerade irgendwie.
Ja, genau. Was war denn der beste Tipp oder der beste Ratschlag, was du jemals von jemandem aus deiner Familie bekommen hast? Hat es da was gegeben von deinen Großeltern oder den Eltern, die da was am Weg mitgegeben haben?
Ja, spontan fällt mir da jetzt gerade nichts ein, nur die Aussage von meiner Oma mit meinem Partner, weil da muss ich sagen, das funktioniert super. Der hat 2 Schwestern und ich glaube, wir machen das ganz gut. Wir streiten wenig und wandern sehr, sagen wir, effizient, dass wir ansprechen, was uns stört und dann war's das.
Ja, wunderbar eigentlich. Besser kann man es eh nicht machen. Ja, kommen wir zum Teller, oder?
Ja, absolut. Jetzt kommen wir mal zu dem, was ihr kocht. Ich habe irgendwo gelesen auf der Speisekarte oder auch in einem Interview über dich, dieses Spannungsfeld fast ein bisschen, aber das meine ich jetzt ausschließlich positiv, eben zwischen der Tradition und der Moderne. Wenn du einmal ein bisschen in dich gehst, was ist so ein Gericht, das du kochst, muss ja nicht immer sein, was das einfach perfekt ausdrückt, was der Litzelberger Keller ist? Du darfst da wirklich kurz überlegen. Ich weiß, das sind schwierige Fragen, aber wenn du jetzt in der Küche bist und jemand sagt, was ist die Quintessenz von dem, was da rausgeht zu den Gästen, was sagst du, ist es?
Ich war dieses Jahr, wir haben das erste Mal was richtig eigentlich Aufwendiges auch für uns auf der Karte, aber wenn mir das richtig taugt, der Fischer Dani, der war ja bei euch auch schon im Podcast, der ist vorbeigefahren mit seiner Fischerzühne und legt an, wie er halt immer anlegt und dann ratschen wir jetzt ein bisschen. Und sagt, er hat jetzt Schlei. Ob er einen Schlei will? Karpfen war es, Entschuldigung. Karpfen. Diese Geschichte bezieht sich auf den Karpfen. Ob ich Karpfen will? Sag ich, ja sicher. Bring vorbei. Was ich mir nicht gesagt habe, ist, dass es 20 Kilo waren. Ja, denk mal, was tue ich mit 20 Kilo Karpfen? Ja, ist wurscht, er hilft mir beim Filetieren. Ja, es war zwar nicht das Problem mit dem Filetieren, aber ist wurscht. Dann sind er und mein Papa in der Küche gestanden und ich und haben die ganzen Fisch filetiert. Und dann stehe ich da mit 20 Kilo Fisch. Das waren dann eh 22, weil Fischer. Genau, denke, was tue ich jetzt damit? Und dann habe ich das erste Mal Fish and Chips aufgeschrieben. Mhm. Der coole Attersee-Fischkarpfen in einem geilen Bierdog mit Eckenberger Bier, muss man dazu sagen. Das macht alles viel besser. Und es war richtig geil. Haben wir fast den ganzen Sommer auf der Karten gehabt. Genau. Irgendwann ist er mit den Karpfen nicht mehr nachgekommen. Das haben wir es aus dem Saibling dann auch schon gemacht. Aber das ist richtig ein cooles Gericht, was mir gerade voll taugt.
Aber wie kommst du auf so eine Idee?
Ich weiß es nicht. Manchmal koche ich nach dem Gusto. Mhm. Manchmal, was wer empfiehlt. Ja, mit dem Dani, da trinkt man vielleicht hin und wieder mal ein Bier. Da denkt man gleich an den Biertag.
Stimmt, stimmt.
Aber es ist einfach großartig, ein internationales Gericht umgelegt auf die Region hier. Das ist sicher total spannend für alle, für die Besucher, für die Einheimischen, für alle.
Voll. Also die 20 Kilo waren dann eh so schnell weg. Das habe ich mir selber überhaupt nicht vorgestellt. Und ja, mit dem bin ich voll happy. Ich mag Fisch sowieso voll gern. Ich esse selber eben wenig Fleisch und haben das ja so viel Fisch auf der Karte gehabt. Wir haben ein Lachsforellenfilet mit Orangenremoulade oben gehabt, eben das Fish and Chips, wir haben Saibling im Ganzen. Ich glaube, wir haben nur Fisch, aber das habe ich schon wieder vergessen.
Ja, ich habe zum Beispiel heute gegessen diese Wantans vom Wild. Ja, das heißt was Asiatisches eigentlich mit einem Wildfleisch und es war fantastisch. Wie du drauf kommst, hast du schon gesagt, aber muss man da viel üben, viel düfteln oder wie funktioniert das dann, bis es wirklich auf der Karte ist? Wie ist der Prozess zwischen der Idee und dem, dass du sagst, okay, das ist so stimmig, dass es den Litzelberger Keller wirklich auch auf der Karte repräsentieren kann?
Ja, manche Sachen sind ganz einfach. Man kommt in die Arbeit und eigentlich während man redet, kommt man schon auf die perfekte Idee. Und diese Wantans waren genau so ein Ding. So während man den einen Satz geredet hat, boah, ich mag irgendwas Neues machen, so ein bisschen mit Wild, so ein bisschen knusprig. Und dann setzen wir es um und es passt perfekt. Mhm. Und manchmal hat man den perfekten Plan und man plant es voll lang und es wird nichts. Und das ärgert mich dann auch voll. Aber das mit den Wantans war perfekt. Mein Opa ist ja Jäger und der bringt mir immer wieder irgendwas. Und dann haben wir auf einmal so viel. Er schreibt mir immer die Sackerl, da steht dann Faschierz drauf. Dann war so viel schon da und habe mir gedacht, was tue ich jetzt damit? Dann habe ich gesagt, ich mag irgendeine Vorspeise machen, die knusprig ist, die cool zum Vorbereiten ist, gerade für den Sommer. Und dann war das eben diese Wantans. Viel Wurzelgemüse drin, viel von der guten Sauce drin. Es ist überhaupt nicht geeignet für irgendeine Art von Allergie, weil da ist von Lebkuchen bis alles Mögliche drinnen, Preiselbeeren, Gluten, Laktose, alles. Und die haben wir dann teilweise auch vegetarisch drauf. Also das machen wir schon, weil es mir eben doch wichtig ist, coole vegetarische Optionen zu haben. Und ja, dazu gibt es eben spicy Preiselbeeren, damit doch wieder was ein bisschen Internationales auch dabei ist und Rotkraut.
Aber jetzt nimm uns mal mit, wie funktioniert das wirklich? Das heißt, du hast eine Idee, du willst das umsetzen, dir fällt jetzt zum Beispiel ein, das mit dem Wild oder die Fish and Chips oder du hast mir die schöne Tofu-Geschichte vorhin auch erzählt im Vorgespräch und probierst das dann wahrscheinlich selber aus, oder? Und dann lässt du die Familie kochen und dann wird gesagt, okay, das kommt auf die Karte oder nicht, oder wie funktioniert das?
Ja, ganz unterschiedlich. Also manchmal kommt so eine Idee einfach während dem Einkaufen. Das heißt, ich bin überhaupt kein Mensch, der sich das Essen liefern lassen kann, weil ich brauche dieses haptische in einem Geschäft stehen. Dazu fahre ich voll gerne eben zum Wedel, zum Transgemüse, auf irgendwelche Märkte, wo du einfach mal was Neues siehst. Weil wenn man nicht diese neuen Sachen sieht, dann hat man überhaupt nicht den Input, dass man irgendwas Neues macht. Dann ist es manchmal irgendein Bild in einem Magazin oder ein Traum oder irgendwas, was ich eben... Manchmal ist die Not der beste Koch, weil man irgendwas hat, wo man sagt, boah, aus dem muss ich jetzt was machen. Stimmt. Und genau, so kommt man dann auf das. Manchmal, es ist so schwierig, weil es so unterschiedlich ist, von Tag zu Tag. Manchmal ist es so, dass ich das ganze Gericht plan, mal selber mache, dann tüftle und wieder verbessere. Wie zum Beispiel mein Erdnussdressing für den Babyspinat. Das ist eins von den Sachen, die sind langsam gewachsen. Die habe ich mal gemacht und die ersten 10 Mal habe ich sicher überhaupt nicht mitgewogen überhaupt. Da mache ich es einfach mal nur nach Gefühl. Und dann nach 10 Mal habe ich es dann abgewogen, wie viel von was reingekommen. Jetzt habe ich ein perfektes Rezept und das kann ich jetzt auch wie andere machen. Weil mein Problem ist immer, dass ich mir denke, ah, das kann ich eh. Aber in einem Jahr denke ich mir, boah, das mache ich jetzt mal wieder. Ich muss genau von vorn wieder anfangen, weil ich selber manchmal ein bisschen zu blöd bin zum Mitschreiben.
Aber das bringt mich auf einen guten Punkt. Hast du von den Großeltern, von den Eltern und so noch Rezepte notierte?
Absolut, ja. Super. Wir haben voll viele Rezeptbücher und mein Opa war so cool. Manchmal steht dann auch dabei, wo er es heraus hat. wir haben ja früher die Pressburger Nusskipferl gehabt, die muss man jetzt mal erwähnen. Die sind, glaube ich, seit dem ersten Tag, wo meine Großeltern aufgesperrt haben, 1980, auf der Karten. Mittlerweile habe ich gesagt, was haben wir mit Pressburg zum tun? Das erste Mal, wo ich Karten geschrieben habe, am ersten Tag vom Soul, wir haben es nicht runtergenommen, haben es nicht traut, aber ich habe gesagt, Litzelberger Nusskipferl.
Okay.
Wir hassen die zwei Keller Nusskipferl, natürlich. Früher waren es 3 Stück und eigentlich sind die unglaublich aufwendig auch zum Machen. Und irgendwann haben wir gesagt, der Preis von den Nüssen ist aufgegangen, der Preis von Butter ist aufgegangen und der Preis von Zucker ist aufgegangen. Das, was anderes besteht denn die nicht unbedingt. Und eigentlich sind 3 kann man mit Insulin eh nicht mehr ganz rechtfertigen. Von dem her, bei uns gibt es jetzt 1 Stück und ein Espresso dazu. Ja. Es ist einfach, wenn man ein bisschen was Süßes noch mag. Und damit sind wir sehr, sehr happy. Es kommt bei den Gästen voll an. Wir haben jetzt den Preis nicht unglaublich anheben müssen, weil es ist mir schon einmal ein Anliegen, dass man nicht mit den Preisen komplett sinnlos rauffährt, wie man es manchmal einfach sieht, dass dann, ich will es gar kein Beispiel nennen, ich will überhaupt niemanden schlecht machen. Für mich ist es unbedingt wichtig, dass Essen gehen Spaß macht und auch finanziell nicht ganz weh dort.
Die Gäste feiern es.
Ja, ja, es war unglaublich gut heute. Ich habe da am Anfang gesagt, einer der Gründe, warum wir uns jetzt gemeldet haben, du bist ja schon länger auf unserer Liste, ist dein Instagram-Account Trial and Tony. Ja? Und das war so ein perfekter Übergang jetzt, wo du gesagt hast, du bist manchmal ein bisschen zu blöd oder zu faul zum Mitschreiben, weil offensichtlich hast du jetzt einen Weg gefunden, dass du trotzdem dir die Rezepte merken kannst, nämlich deine Experimentierküche online. Was hast du da gedacht und warum machst du das und an wen richtet sie das?
Ja, eigentlich, ich plane sowas ja schon immer und ich finde diese Idee einfach so cool, dass man eben, wie du sagst, ein bisschen ein digitales Kochbuch dann auch hat, wo man einfach so ein bisschen schauen kann, was man macht und auch wie man es macht und einfach, ja, ich denke mir teilweise so viel bei die Sachen und es kommt dann aber nicht so an, beziehungsweise nur bei den Gästen, mit denen ich dann Zeit habe zum Reden und gerade im Sommer ist das teilweise voll schwierig. Und jetzt, ja, irgendwie letztens habe ich mal ein paar Videos gemacht für 2 Kellerseiten. Und hat man dann einfach gedacht, das probiere ich einfach einmal. Es macht mir gerade voll die Gaudi, es ist so ein bisschen mein Hobby. Habe jetzt ein bisschen ein Spielzeug bestellt, ich habe jetzt ein Mikrofon und ich habe einen Bildschirm und so gekauft. Genau, ich freue mich voll, macht mir voll die Gaudi. Und ja, vielleicht ist es mein Ort jetzt, die Rezepte niederzuschreiben.
Aber ist der Gedanke dahinter, dass du die Rezepte weitergibst und dass die Leute das zu Hause auch probieren? Oder ist der Gedanke nur, dass du zeigst, hey, das machen wir hier?
Wahrscheinlich so bissi, weil auf der anderen Seite Sachen, die ich aus Mitarbeiteressen koche, wissen die Gäste ja gar nicht, was sie sonst so machen. Die sind teilweise voll coole Sachen, wo zum Beispiel das Udon-Nudel-Rezept, was ich letztens gemacht habe, das ist eines meiner Lieblingsessen, wo ich mir gedacht habe, eigentlich voll schade, dass ich das nicht auf Karten schreiben kann, weil es ist nicht so ein perfektes Gericht für die Karten. Ganz ehrlich, man saut da voll um beim Essen, weil man macht da so und der ganze Tisch schaut aus. Also wir müssen jedes Mal komplett abdecken, Tisch haben wir mal das Essen. Aber das ist einfach, ja, voll gut. Und auf der anderen Seite, man sieht dann teilweise den Einblick in die Küche eben nicht, wenn man nicht vom Fach ist. Für mich ist das ja sowas von selbstverständlich, weil ich mit dem aufgewachsen bin. Und dann rede ich mit Freunden und die sagen, was ist ein Backgutschat? Und kennen das halt nicht, obwohl das für mich so logisch ist. Und das ist eine Maschine, mit der man Eis machen kann. Und natürlich hat das ein Haushalt nicht, weil die kosten 2000 Euro das günstigste Modell. Und ich bin voll froh, dass wir den haben und das ihn zum Glück nicht selber kaufen müssen. Der war schon da. genau. Und es ist einfach voll cool, das einmal zu sehen, was die Möglichkeiten in einer Gastroküche zu sein. Denke ich mal zumindest.
Perfekt. Also jetzt einmal der Aufruf da draußen, unbedingt abonnieren, Trial and Tony, dieser Instagram-Account, macht Spaß, weil ich hab mir wirklich fast jedes Video angeschaut, du botzt da auch wirklich herum, du saust da ein bisschen, du machst Kombucha, du probierst was aus, du scheiterst, was ich auch total sympathisch finde und wenn du aber wirklich ein Rezept hast, das funktioniert, dann kann man das genau nachkochen und kann man jede Zutat da ablesen, also es macht Spaß, dir da zuzuschauen.
Ja, der Kombucha, wenn ich noch schnell was dazu sagen kann, ich wollte ja immer ein Part 2 machen eigentlich, man kann nämlich aus Kombucha voll cool so was ein prickelndes Getränk machen, indem dass man zweite Fermentation macht. Ja, das ist eben einer von dieser Fails von mir. Er steht noch im Kühlhaus. Ich habe vergessen drauf, ich habe ihn irgendwann eingekühlt, weil der gärt dann nicht mehr weiter. Vielleicht komme ich irgendwann dazu, aber schauen wir mal.
Der lebt noch, oder? Also das kann man nun weiternehmen.
Genau, also Kombucha ist bei Zimmertemperatur fermentiert der und wenn er eingekühlt wird, verlangsamt sich das ziemlich. Also ich hoffe mal, dass er nicht so essig wird. Schauen wir mal.
Ich habe mir da immer gedacht bei meinem Sauerteig, dass der ewig lebt, aber bei dem war es nicht so.
Und du hast Glück, ich frage dich nicht, wie es dem Seidentofu geht. Insider.
Das verschweigen wir mal.
Insider.
Kommen Salzkammergut.
Ja.
Eine Frage. Und zwar, dieses Haus ist wahnsinnig stimmig. Über das haben wir gesprochen. Draußen auf der Terrasse mit Seeblick und herinnen wahnsinnig gemütlich. Wie wichtig ist der Standort trotzdem für euren Erfolg? Oder konnte es überall stehen?
Na, wir könnten nicht überall stehen. Also ein gutes Restaurant zu führen, ja, das kann man vielleicht woanders auch machen, aber wir profitieren schon unglaublich von dieser wunderschönen Lage. Ich habe ja letztens eine Aussicht von meiner Küche gepostet. Ich habe das Riesenglück, dass auch ich jeden Tag ausschauen darf. Und es ist so wunderschön. Dieser See, diese Ruhe. Ja, unser Hotel ist schon so ein großer Teil von unserem Betrieb. Das würde nicht so viel Spaß machen, wenn man jetzt woanders wäre, wo die Leute vielleicht mehr auch betriebsmäßig da sind. Weil unser großes Privileg ist ja, wir arbeiten mit Leuten, die in der schönsten Zeit des Jahres sind, wenn sie auf Urlaub sind. Mhm. Also bei uns sind eigentlich alle Leute, meistens, hoffentlich, immer sehr entspannt. Und das macht schon sehr viel Spaß.
Wie prägt eigentlich die Saison dann die Menü-Dramaturgie hier im Salzkammergut? Ist das was man einfach spürt, welche Jahreszeit wir gerade haben?
Ja, ich finde schon Jahreszeiten wichtig. Es ist schon jahreszeitenmäßig wichtig, die Karten anzupassen. Einfach nicht unbedingt, weil jetzt auch andere Leute kommen. Aber einfach, weil im Sommer isst man viel mehr leichte Gerichte, da isst man Fisch. Und im Winter dann doch lieber deftigere Sachen, vielleicht was Geschmortes, mehr das Wild. Das ist einfach der natürliche Lauf von einem Jahr. Aber mehr als die Jahreszeiten beeinflussen unsere Karten auch die Mitarbeiter. Mhm. Wenn im Sommer jetzt die Praktikanten kommen, dann bin ich ja schon fast der alte Haus in der Küche. Da war ich zum Beispiel dieses Jahr die allerälteste. Die anderen waren ja so jung, die waren 17 oder so. Mhm. Die haben natürlich auch wieder andere Ideen und die bringen sich damit ein und dann machen wir da natürlich andere Sachen, wie im Winter, wenn ich und mein Papa in der Küche stehen, wo man auch merken darf, dass wir da sind. Ich finde, das ist schon ganz wichtig für uns als Familienbetrieb, wenn ich es nur mal erwähnen darf, dass man merkt, wer dahinter steht. Wenn ich jetzt ein Rezept mache und das tut man eins zu eins befolgen und jeden Tag das Gleiche, dann muss ich ja nicht in den Familienbetrieb gehen, dann kann ich überall hingehen. Und bei uns ist es einfach schon, wir machen alles mit Liebe, jeder macht es ein bisschen anders, deswegen es ist nicht immer gleich. Und mein Papa schmeckt es anders ab wie vielleicht unsere Praktikantin oder nur wer andere.
Aber jetzt haben wir darüber geredet, wie toll natürlich der Platz für das Haus ist oder für den Betrieb ist. Aber wie ist es für dich? Kannst du das rundherum eigentlich im Sommer überhaupt genießen? Kannst du mal raus am See? Kannst du ins Wasser hupfen? Hast du Auszeit? Hast du Wochenenden frei? Wie schaut das aus? Wie nützt du das Salzkammergut, den Attersee und Co.?
Also meine Lieblingsjahreszeit ist natürlich der Herbst. Da kann man selber mal wieder ein bisschen genießen. Also wir nennen das ja bei uns den Altweibersommer. Da ist einfach diese wunderschöne Herbstzeit, wo schon langsam alles zur Ruhe kommt. Weil man muss schon sagen, auch wenn es im Sommer vielleicht einem selber nicht so auffällt, man ist dann doch andauernd in diesem Stress drinnen. Ich nehme es mir zwar jedes Jahr wieder vor, dass ich in der Früh vor dem Frühstücken einmal in den See gehe, aber wie oft ich das wirklich schaffe, darf ich nicht öffentlich erzählen. Das ist wirklich schade. Aber ja, man versucht immer mehr und mehr, dass man vielleicht auch was nutzt. Aber ganz ehrlich, im Sommer sind wir auch einfach da für die Gäste und das ist voll die Gaudi und das ist manchmal genug. Aber dann, wenn so Anfang September, Mitte September, dann, ich weiß noch genau, dieses Jahr sind dann war so Motorradgruppen dann, die sind dann weggefahren und da war irgendwie gerade ein Parkplatz und ich habe einer nachgeschaut und dann habe ich so richtig mal bewusst wieder nach rechts geschaut und auf einmal war da der See und ich denke mir, ah ja, das ist ja voll schön bei uns. Das war richtig mal die Scheuklappen wieder abgelegt und mal wieder genossen, ja.
Aber es ist genau das, meine ich. Es ist unglaublich, man arbeitet und lebt an einem der schönsten Plätze Österreichs und hat eigentlich leider relativ wenig davon. Deswegen habe ich so gefeiert, wie du vorher gesagt hast, du liebst den Ausblick aus deiner Küche.
Ja, voll. Es ist schon richtig cool. Es ist ja jetzt einfach im Mockenherbst sowieso so gern. Es ist alles rot, es ist orange, es leuchtet. Ich schaue ja dann aufs Höllengebirge, wann da die Sonne untergeht. Es ist so schön.
Wunderbar. Antonia, bevor wir zu unserem Wordrap kommen, hätte ich nur eine Frage und zwar mit Blick in die Zukunft. Wir haben jetzt in die Vergangenheit geschaut, in die Gegenwart, in deine Gegenwart hier im Haus. Aber was ist so die große Vision in deiner Zeit oder in der Zeit von dir und deinem Bruder für dieses Haus? Was möchtest du machen? Oder es muss ja nicht was Konkretes jetzt sein, was du jetzt baulich machen wirst, aber was soll so bleiben einmal von dir?
Die Zukunft quengelt sowieso schon oben.
Ja, es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, weil wir in so viele Richtungen uns noch ausprobieren gerade. Was mein Bruder und ich aber gerade sehr aktiv machen, ist, dass wir das Hotel ein bisschen renovieren. Wir machen eben sehr viel in Eigenleistung, weil es ist nicht nur unglaublich teuer, gute Bauarbeiter zu finden, sondern auch unglaublich schwierig. Mhm. Und wir haben überall, es ist keine Wand bei uns gerade, es ist jeder Boden fragwürdig, was drunter ist. Also es ist alles, was man braucht, wenn der ein bisschen pfuschen kann. Und das so gut wie möglich immer. Aber ja, es kommt da keiner für das, dass er ein Dachschindel tauscht und für einen Wasserhahn. Und von dem her muss man viel selber kennen, weil wenn mitten im Sommer auf einmal ein Klo nicht mehr funktioniert, dann muss man auf einmal einen Kloschwimmer tauschen. Und das kennen wir mittlerweile fast alle. Und jetzt, ja, auf dem Let's Bikeler Instagram-Account könnt ihr es auch anschauen. Ich habe jetzt die ersten Bilder gepostet. Viel zu spät, das ist eigentlich letztes Jahr schon fertig geworden. Wir haben 4 Zimmer renoviert. Die sind voll schön geworden, die sind jetzt alle auch ein bisschen eigen, weil mein Bruder gesagt hat, er möchte unbedingt ein dunkelblaues. Mhm. Sage ich, okay. Aber ich will nicht, dass alle Zimmer so dunkel sind. Mir gefällt das einfach nicht so. Aber das heißt nicht, dass alle anderen so geht, sondern wir haben sicher Gäste, die gefällt das. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir halt eins dunkelblau. Und ich will aber rosarotes. Sind wir rosarotes.
Was ist mit euch los? Nur Klischees?
Ja. Nein, es ist einfach, wir haben... Ja, jedes von dieser Zimmer ist jetzt anders und so darf es eben auch sein, finde ich.
Also ihr beginnt gerade mit Experimentieren. Wie viele Zimmer habt ihr überhaupt?
Wir haben 12 Zimmer.
Okay.
Und ja, sind voll happy damit.
Okay. Du, ich hätte noch eine allerletzte Frage an
dich. Ja, das hast du vorher schon gesagt.
Ja, ich bin einfach so, okay. Ein bisschen kennst du mich jetzt mittlerweile schon, oder? Ich habe immer noch was zum Erfahren. Wenn
ja, Mr. Columbo.
Ich hätte da noch eine Frage, ja, genau, an Sie. Wenn jetzt der Klimt, über den wir am Anfang auch gesprochen haben, plötzlich mit seinem Ruderboot wieder daherkommen würde, anlegen würde bei euch unten und die Terrasse raufspaziert, was würdest du ihm kochen?
Das ist jetzt voll schwierig. Aber mein Papa macht das allerbeste, weltbeste Beischel. Das haben wir gerade auf der Karte. Also ich würde wahrscheinlich sowas Traditionelles machen. Ich glaube, mit einem Wildwandtan würde ich ihn überfordern.
Okay, jetzt habe ich auch noch eine allerletzte Frage. Was ist eigentlich deine Lieblingsspeise? Das muss man doch eine Köchin fragen, oder?
Das ist schwierig.
Darum frage ich es.
Wir haben gerade ein super Kuvert. Das habt ihr halt leider nicht gekriegt, weil es noch nicht fertig ist. Aber es ist so ein Schwammerl-Parfait. Das ist so gut. Das ist, wir haben so viele Leute gefragt, es kann doch nicht sein, dass das vegetarisch ist. Weil es schmeckt, wie es wäre da ein Leber drinnen, aber auf eine sehr positive Art und Weise. Das ist richtig, richtig geil. Das ist voll viel Champignons, Austernpilzen so voll runter reduziert und Schalotten runter reduziert mit viel Alkohol, mit Butter, mit Eiern dann aufmontiert. Das ist richtig, richtig gut.
Wir wissen das aus der pflanzlichen Küche. Pilze sind das Einzige, wo man den Umami-Geschmack wieder rauskriegt. Gell?
Absolut. Deswegen, die Italiener wissen das ja nur viel mehr wie ich. Die haben die Porcini, die Steinpilze und die lassen die hochleben. Und wir haben zum Glück auch, wenn wir Steinpilze sind, einen Schwammerltypen. Danke, dass du uns immer was bringst. Der bringt uns voll geile Steinpilze, Eierschwammerl da aus der Region. Ich frage immer nicht so viel nach, weil ich will überhaupt nicht, dass der denkt, ich gehe selber suchen. Mhm. Aber sie sind da vom Attersee.
Super.
Du hattest uns schon beim Hallo. Das müssen wir unbedingt probieren. Kommen wir zum Wordrap.
Genau, wir haben 4 kurze Fragen und dann darfst du zu deiner Tochter. Entschuldige, dass wir dich heute ein bisschen aufgehalten haben. Am Salzkammergut schmeckt mir. Was schmeckt dir am Salzkammergut?
Mir schmeckt viel am Salzkammergut.
Also, wenn man sich entscheiden muss, ist es nicht leicht.
Also, ich kann nur sagen, zu diesem Wordrap, der ist für jeden das Allerschwierigste, gell? Ja, das weil normalerweise redet man natürlich nur über die Sachen, die man sowieso weiß, nämlich über sich selbst und plötzlich kommen solche Fragen. Aber zum Beispiel, es gibt da Leute, die sagen, der und der Fisch oder die Luft oder was auch immer. Also ich gebe da ein bisschen einen Hint, in welche Richtung das gehen könnte.
Mir schmecken die Leute eigentlich bei uns am besten. Und woanders sagt man, man riecht sie. Ich finde, das ist bei uns einfach wirklich die Leute. Ich liebe sie so. Wir haben vorher drüber geredet, über das Atta-Wiki. Dass einfach bei uns gibt es Leute, diese Ehrenamtlichen in einer Freizeit, die Zeit nehmen, dass sie eine Website pflegen, wo Infos über die Region drinstehen. Dass dieses Wissen einfach nicht verloren geht. Und so sind die Leute bei uns in der Gegend drauf. Und das finde ich, ist ein Riesenprivileg.
Recht hast.
Tolle Antwort. Am Salzkammergut taugt man nicht.
Taugt man nicht. Hier ist gerade der Nebel in der Früh. Ich war gestern...
Nöbel.
Ja, Nöbel.
der Steiner Robert, wie gut er das kann.
Gestern war ich in Salzburg und bin heute in der Früh von Salzburg hergefahren. In Salzburg war strahlender Sonnenschein. Ja. Und kaum kommst du nach St. Georgen. Mhm. Da war überall Nebel. Und man sieht nämlich wirklich nichts. Ich sehe teilweise nicht einmal nur die unsere Uferseiten, ja. Geschweige denn die andere Uferseiten. Ja. Und das wirklich jetzt wochenlang. Und das ist halt auch der Nachteil von einem See, dass halt einfach das der natürliche Lauf von genau. Kötterwerden ist. Mhm. Ja, aber dafür kann man es wieder mehr schätzen, wenn man die Sonne sieht.
Absolut. Im Salzkammergut fehlt mir.
Oh, mir fehlt viel.
Sag einmal.
Ein guter Lieferdienst. Ich mag mir am Abend, wenn ich fertig bin mit der Küche, mal was liefern lassen. Und das sage ich nicht, weil ich Hunger habe. Nein, ich finde es schon ein bisschen schade, dass wir nicht vielleicht mehr internationalere Sachen haben, weil ich vielleicht gerade dadurch, dass ich mich immer weiterbilden will, viel Trends vielleicht schon ein bisschen früher mitkriege, als wir da in der Gegend haben. Mhm. Und es gibt jetzt bei uns wieder einen coolen Matcha-Laden, wie Sauerteigbrot, was auch immer. Ja, was. Das ist schade bei uns, weil das ist was ich absolut gern mag, weil ich Kaffee absolut nicht aushalt. Genau, und das ist dann ein bisschen schade. Aber auch wieder das Schöne, weil es ist nicht so schnelllebig bei uns. Für mich wäre jetzt Wien zum Beispiel zum Leben viel zu schnelllebig, weil eben diese ganzen Trends immer da sind sofort. Und das ist vielleicht auch gut, dieses Entschleunigende.
Das stimmt. Und Antonia, am Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Das Allerwertvollste. Da muss ich jetzt auch wieder auf die Leute zurückkommen. Ich glaube schon, dass die Region absolut von den Leuten profitiert, die auch die Traditionen, die wir haben, hochleben lassen. Weil was wäre denn das Salzkammergut ohne die Leute?
Danke. Wunderbar. Danke, Antonia. Vielen Dank an dich, an deine Familie.
Danke,
und es war uns eine Freude, im Litzelberger Keller einen Podcast aufnehmen zu dürfen.
Wunderbar. Und euch da draußen danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche am Dienstag wieder.
Ciao.
Jetzt wieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.